Willkommen bei All About the Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About the Dress. Beim Thema Brautkleid kommt man auf gar keinen Fall an einem Designer vorbei. Und ich habe das unfassbare Glück, eine Designerin unserer Brautkleider höchst selbst zu kennen, und zwar schon seit langer Zeit, und habe sie mir als Gast eingeladen bei meinem Trip durch die Republik. Willkommen, Kerstin von Kisui Berlin.
Hallo.
Kerstin, wir kennen uns schon lange Jahre, deswegen habe ich mir die Freiheit genommen, dich zu verhaften. Ich weiß, das ist jetzt nicht deine Lieblingssache, Podcasts zu machen, aber deine Lieblingssache ist das Brautkleid und es verbindet uns. Und deswegen gucken wir mal da genauer hinter die Kulissen. Wie kommt es, dass du Brautkleider entwirfst und produzierst?
Weil es Spaß macht.
Danke, okay, nächste Frage. Das hatte ich gehofft. Gibt es noch ein bisschen mehr?
Ja, ich kann noch mehr erzählen. Nee, also es ist tatsächlich so, dass das, glaube ich, so ein Familiending ist. Also meine Uroma war Schneiderin, meine Oma war Schneiderin. Das heißt, wir haben schon irgendwie als Kinder die Karnevalskostüme auf dem Schoß von der Oma genäht. Meine Barbie hat nur geheiratet, die hat nichts anderes gemacht.
Oh scheiße, die Barbie von Kerstin hat nur geheiratet, das arme Ding.
Also ich hatte so einen ganz langen, hellgrünen Seidenschal von meiner Mutter mit so golden, eingewirkten Fäden. Und den hatte meine Barbie immer als Schleier auf, grundsätzlich. Mhm. Und von der anderen Familienseite, mit meiner Oma habe ich alle, aber wirklich jede königliche Hochzeit im Fernsehen gesehen. Selbst wenn sie Geburtstag hat. Wir waren es. Wirklich jede.
Ja, das gehört, finde ich, auch zur Pflichtbetrachtung. Lektüre kann man ja nicht sagen, zur Pflichtbetrachtung eines jeden, der sich mit Brautkleidern beschäftigt. Okay, also familiäre Vorbelastung, das ist bei mir nicht so. Wir sind eher so, wir kommen eher aus der Bücherecke, aber ich habe trotzdem den Weg dazu gefunden. Jetzt machst du schon seit, glaube ich, 14 oder 15 Jahren. Mhm. 15 Jahre
15
seid ihr schon am Start,
jetzt,
Mensch,
ja,
Kerstin. Uiuiuiui. 15 Jahre sich auf diesem Markt zu behaupten, ist auch nicht so ohne. Also, congratulations.
Danke.
Was unterscheidet denn Kisui von anderen Labels? Ich weiß, es ist immer schwierig, das selber zu sagen, aber ich habe da schon auch einen Blick auf die Dinge, aber ich hätte gern deinen Blick.
Das stimmt. Also ich denke, hauptsächlich sind es die guten Stoffe. Also das ist was mir auch total wichtig ist, dass man wirklich schöne Materialien hat, die sich gut anfühlen, und die sind dann eben auch klein bisschen teurer. Das machen ganz viele andere Labels natürlich nicht, dass sie die so verarbeiten.
Ja gut, wenn das Material natürlich so ins Gewicht fällt, ist das eine strategische Entscheidung, aber wenn die Qualität und das Design das erfordern und möglich machen, dann finde ich das eine legitime und auch notwendige Entscheidung. Mhm. Also ich finde, ihr habt ja nicht nur hochwertige, wertvolle Stoffe, die kriegt man auch in langweilig, sondern ihr habt ja hochwertige, wertvolle Stoffe, die immer außergewöhnlich sind, die ich gern anfasse, wo ich denke so, was hat es denn da wieder gefunden? Das ist ja cool. Also das ist für mich ein Element von Kisui, dass die Stoffe nicht nur hochwertig sind, sondern dass sie immer so einen kleinen Kick haben, so das gewisse Etwas. Oft auf den ersten Blick ersichtlich, manchmal auch erst auf den zweiten Blick ersichtlich. Und das finde ich unglaublich sexy, muss ich ehrlich zugeben. Das hat mich schon von Anfang an, hat mich das einfach gecatcht. Also ohne, ich bekenne mich, ich bin auch so ein Materialopfer. Wie ist es, wenn du so einen Stoff siehst, also du gehst auf eine Stoffmesse oder siehst, dir fällt ein Stoff entgegen, und hast du dann sofort ein Bild von einem Kleid im Kopf, wie das aussehen könnte?
Ja, an sich haben wir, nehme ich die meiste Inspiration aus den Stoffen selber. Also es ist selten, dass ich wirklich ein Thema habe.
Manchmal macht man das ja aus Marketinggründen.
Man muss natürlich am Ende ein Thema haben, aber gab auch schon Kollektionen, wo wir die angeguckt haben und haben erst am Ende das Thema entschieden für die Kollektion und gar nicht vorher, weil tatsächlich viel über die Stoffe läuft einfach. Ich sehe einen Stoff und weiß, den will ich haben. Ich weiß, was ich draus machen will. Der fühlt sich toll an, der fällt schön oder ist ja ansonsten irgendwie außergewöhnlich und im Brautbereich jetzt sonst nicht verwendet oder irgendwie so. Also das ist eigentlich so die Hauptinspiration. Also es ist nie so, dass ich ein Kleid entwerfe und dann sage, jetzt suche ich mal den Stoff dazu, sondern okay. Ich habe immer erst den Stoff und dann kommt der Entwurf sozusagen, auch viel beim Arbeiten dann an der Puppe und sowas alles.
Das ist etwas, was ich bei manchen anderen Herstellern auch so amüsiert zur Kenntnis nehme. Die haben also ein Kleid, dann haben sie das Kleid in dem Stoff und dann wandert quasi das Kleid durch die First-Kollektion, dann durch die zweite Kollektion und so. Und dann jedes Mal so nach dem Motto, dann machen wir das Kleid aus einem anderen Stöffchen und dann machen wir statt einem Zipper, machen wir einen Couture-Knöpfe hinten dran und dann ist es ein anderes Kleid. Und dann denke ich immer so, und das nennt ihr dann neue Kollektion, kann man machen. Ich persönlich sehe das anders. Zu den Stoffen, das finde ich ganz spannend. Manche sind ja, glaube ich, auch ein bisschen knifflig zu verarbeiten. Mhm. Siehst du das dann und sagst, naja, ich habe jetzt einen Stoff, ich habe da einen Entwurf im Kopf und es ist mir klar, dass ich und meine Schneiderinnen, dass wir da fluchen werden, aber das nehmen wir billigend in Kauf, so Form follows Function.
Ja, leider ja. Ja. Ich werde auch nicht immer gemocht dafür, aber...
Kerstin, wir hassen dich, kommst du schon wieder mit so einem Scheißfussel an?
Ja, weil manches halt einfach wirklich schwer zu verarbeiten ist und dann ist jetzt nicht so, dass da die Mädels sofort die Hand hochreißen und sagen, oh, das Kleid will ich aber unbedingt nähen, sondern dann guckt so jeder ein bisschen unter den Tisch und hofft, dass der andere ja sagt.
Ich muss zum auf Toilette. Genau. Meine Katze muss zum Tierarzt.
Das gibt's halt schon, aber wenn es jetzt irgendwas ist, was irgendwie das Gefühl macht, dass es arg schwierig ist, dann machen wir halt auch schon Probenähte, bevor wir den Stoff überhaupt bestellen. Also wir kriegen ja immer so eine kleine Musterlasche sozusagen und dann probieren wir da auch schon mal ein, zwei Sachen durch. Aber wir haben auch Sachen, die müssen einfach offenkantig verarbeitet werden. Dann sitzt dann jemand da und macht mit einer ganz, ganz feinen Schicht Nagellack den Zuschluss der Borte sozusagen und dann wird es wieder fein abgeschnitten und sowas, weil halt einfach nicht alles zu vernähen ist, so wie es sein soll.
Habt ihr auch schon Stoffe abgelehnt, weil die nicht verarbeitbar waren?
Nee.
Nach dem Motto, Kisui kriegt alles hin.
Nee, wir haben ja verschiedene Maschinen, du hast verschiedene Nadeln, du hast verschiedene Methoden und Techniken und ich meine, letzten Endes kann man es immer noch per Hand zusammennähen. Dauert etwas länger.
Dauert das denn? Aber Mutter, sie heiraten 2025, das müssen wir gerade so hinkriegen.
Aber das ist ja immer eine Option.
Was ist dein Markenzeichen, deine Handschrift als Designer? Gut.
Ja, das sind wir wieder bei den Stoffen. Genau, genau. Ja gut, und als
du liebst das trägerlose Prinzessinnen-Mainstream-Kleid, habe ich mir sagen lassen.
Ja,
das genau,
ist
ich auch.
Genau, das ist absolut korrekt.
Ja, wenn ich so mir umgucke, sehe ich ganz viele davon.
Ne, ich glaube, ein Markenzeichen ist, dass wir immer wieder Stoffe nehmen, die es im Brautbereich normalerweise nicht gibt. Also du hast ja ganz viele Hersteller, die haben eine extra Brautmodenkollektion. Und wenn ich da an den Messestand gehe und sage, wir machen Brautmode, dann habe ich die sofort auf dem Tisch liegen und dann kann ich gleich sagen, die können sie direkt wieder wegpacken. Wir wollen durch die Prêt-à-porter-Sachen gucken. Mhm. Und dann habe ich eben vielleicht auch mal das Problem, dass der Stoff halt nur 90 cm breit ist und eben keine 2,40 m breit, sodass so ein riesiger Rock eben drauf passt. Dann muss ich halt mehr stückeln. Was
Ach,
aber
du
ja
machst
auch
die riesigen
wieder...
Röcke nicht, weil die Stoffe zu schmal sind.
Ich könnte ja, wenn ich die anderen Stoffe nehmen würde. Aber ich kann mir natürlich auch eine tolle Nahtführung überlegen, sodass ich auch aus einem schmalen Stoff einen großen Rock kriegen würde. Aber ich denke, so hauptsächlich, als wir vor 15 Jahren angefangen haben, war es eigentlich das schmale Kleid. Da sind wir noch so ein bisschen verlacht worden und ganz viele haben gesagt, ach, das sind ja Nachthemden, wer soll denn da drin heiraten und so, ne? Und wenn man jetzt so ein bisschen auf den Markt guckt, sieht man doch sehr viel schmale.
Okay, also ich darf das sagen. mittlerweile hat jeder schmale Kleider. Ihr habt, glaube ich, ihr wart einer der Ersten oder der Erste oder einer der Ersten, ich meine, Daimler und Benz haben auch voneinander unabhängig das Auto erfunden. Wer war der Erste? Aber meine Wahrnehmung von Kisui war, Kisui hat als Erster für mich wahrnehmbar Kleider gemacht, die keinen Reifrock brauchten, die keine Corsage hatten, die keine Stäbchen im Sinne von Corsagenstäbchen, um das voluminöse Kleid zu bändigen zu haben. Das war so meine Wahrnehmung. Mhm. Wie viele Brautkleider, schätzt du, hast du schon entworfen?
Keine Ahnung. Das weiß ich überhaupt nicht. Also es ist ja so, dass wir, oder ich eher gesagt, im Schnitt pro Kollektion pro Jahr ungefähr zwischen 50 und 100 Zeichnungen mache. Und dann wird ja aussortiert. Dann legen wir das alles auf den Tisch und gucken als Team zusammen drüber, welche sind die, an denen wir arbeiten.
Lad mich doch das nächste Mal ein. Ja. Ich dachte, ich bringe auch was zu essen und zu trinken.
Ja, das ist gut.
Nach dem Motto, wir machen jetzt ein Picknick.
Genau, dann suchen wir halt so die 10 Stück meistens pro Kollektion ungefähr raus und dann fangen wir damit an zu arbeiten. Und dann ist aber ja oft das Problem, dass man beim Arbeiten sich die Kollektion ja entwickelt. Mhm. Und dann kann es eben sein, dass man das erste Kleid genäht hat und sagt, oh Mensch, aber das hat irgendwie jetzt super funktioniert mit dem Stoff, der fällt so und so, dann können wir ja vielleicht doch noch das und das machen. Oder also oft gibt es dann am Ende mehr Teile, als eigentlich ausgewählt worden sind. Und wenn die Messe eine Woche später wäre, hätten wir wahrscheinlich nochmal 5 Teile mehr. Also es ist halt immer so, wir brauchen immer eine Deadline, weil sonst kommen immer noch 20 Kleider oben drauf.
Das erinnert mich an mein Studium. Ich bin in jede Prüfung so gegangen, dass ich gedacht hätte, noch 2 Tage und du wärst optimal vorbereitet. Also das Kollektionssyndrom.
Ja.
Brautkleider. Welche Hochzeitstraditionen fließen da bei dir mit ein?
Ach, tatsächlich ist es an sich, halten wir uns nur dran, dass es ein weißes oder ein ivoryfarbenes Kleid ist. Ab und zu ist mal so ein ganz bisschen auch eine farbige Spitze irgendwo mit drin, aber
also
wirklich
ich hatte
nur
mal
ganz wenig.
Ein bisschen rosa, ganz zart, ja. Wenig rosa in das, wie hieß die, Celia, glaube ich?
Ja, genau.
Und dann hat es, ich hatte auch mal ein Kleid von dir, da war ein Hauch grau oder silber drin.
Ja.
Ist schon lange her.
Ja, die sind schon länger her. Dann hatten wir die Eloise mit dem rosa Farbverlauf und
genau.
Im Rock.
Oh, das war auch ein tolles Kleid. Ich hatte mal eine Braut. Nein, ich hatte mehrere Bräute, die in der Eloise geheiratet haben. Das war ein so tolles Kleid. Also die habe ich echt geliebt.
Ja.
Wäre die nicht ein wenig unaltersgemäß gewesen, als ich geheiratet habe, hätte ich die Eloise gewählt. Aber da kommen wir noch dazu.
Okay.
Da kommen wir noch dazu. Aus der Nummer kommen wir beide nicht raus, ne? Ja, jetzt habe ich mir selber die Falle gestellt, okay. Aber sei es drum.
Naja, und ansonsten an Traditionssachen? Naja, vom Volumen sind wir ja nicht ganz so traditionell.
Bisschen Schleppe?
Bisschen Schleppe haben wir dran, ja, das schon auch. Ist auch eigentlich, wird doch immer ganz gerne genommen.
Schleier gibt es auch bei euch, ne?
Schleier haben wir auch, genau.
Wird das viel bei euch genommen?
Oh, ich würde sagen, das ist so halbe-halbe.
Ja?
Ne? Ja, also aufprobieren tun das eigentlich immer. Und dann hast du halt die einen, die...
Blumengrenze wollen.
Entweder direkt in Tränen ausbrechen.
Ach so.
Oder halt die, die sich einfach schlapp lachen, weil es dann halt irgendwie einfach überhaupt nichts für sie ist.
Also ich sag ja immer, also ich bin ein großer Schleier-Fan, ich bekenne mich. Und ich sag immer, Schleier ist, also die Hochzeit ist einer der wenigen Gelegenheiten, wo man Schleier tragen kann, wenn man nicht ins Kloster geht, also Jesus heiratet. Oder wenn man eine Audienz beim Papst macht, wobei ich glaube, seit den späten 90er Jahren muss man da auch keinen Schleier mehr tragen. Eine private Audienz beim Papst hast du noch nicht gehabt?
Nee, habe ich noch nicht gehabt.
Nee, ich auch nicht. Aber ich habe mich intensiv informiert darüber,
okay.
Weil das hat ja was mit Schleier zu tun und wir wollen ja profundes Wissen ausstrahlen. Ne? So, ist aber schon lange her. Und ich glaube, als Spanierin darf man also gepflegte Mantilla tragen. Das ist bei uns jetzt weniger verbreitet im Alltag, also bleibt nur die Hochzeit. Ich hatte bei meiner ersten Hochzeit tatsächlich einen wundervollen Schleier an.
Ich hatte auch Schleier an.
Ja,
ich
da kommen wir noch.
Achso, da kommen wir noch
drauf.
Okay,
da kommen wir noch drauf.
Okay.
Du entgehst mir nicht, nein.
Na gut.
Hast du die Tür vorne abgeschlossen? Kann ich den Schlüssel haben?
Nee, und ansonsten haben wir nur in jedem Kleid ein kleines blaues Schildchen drin, wo Something Blue draufsteht und ein kleines Herzchen eingenäht.
Ich weiß. Ich find's schön. Ich liebe es.
Ansonsten halten wir uns nicht so an traditionelle Sachen.
Ach, weißt du, bei mir ist man so, ich sage immer, die Hochzeitstradition, die dir entgegenkommt, die darfst du also munter für dich annehmen, und Traditionen, die dir nicht entgegenkommen, die deklarierst du einfach als wüschen Aberglauben, und so findet dann jeder seinen Weg katholisch. welche Eigenschaft sollte deiner Ansicht nach das perfekte Brautkleid haben?
Bequem sein. Tatsächlich.
Tatsächlich.
Tatsächlich. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ein Großteil unserer Bräute zur Tür reinkommt und direkt sagt, ich will ein Kleid haben, in dem ich den ganzen Abend tanzen kann, feiern kann. Manche haben eben auch schon Kinder. Also wir haben eher so die ganzen leichten Kleider. Du hast keinen Zwang, dich abends nochmal umzuziehen in ein anderes Kleid, nur weil es dir vor lauter Schnürung schon zu eng ist. Mhm. Oder weil es zu schwer ist oder sowas. Ne?
Oder weil es ein Kleid ist, in dem du huldigen kannst. Oder dir man dir gehuldigt. Man dir huldigt. So, jetzt kommt grammatikalisch richtig. Aber ich finde, so kaufe ich auch die Kleider ein. Ich habe Kleider abgelehnt, bei mir in die Kollektion zu nehmen. Teilweise auch aus einem einzigen Grund, weil sie nicht ergonomisch waren. Wenn du einen Arm nicht hochkriegst und deinen Mann nicht umarmen kannst, wenn ein Kleid so schwer ist, dass du wirklich, das Kleid von Viktoria Swarovski fällt mir ein, soll angeblich 40 Kilo gewogen haben. Also da hatte ich ja bei der Hochzeit gleich den Workout mit.
Naja, das gibt ja die Gypsy Brides, die sind ja immer hier komplett auf den Hüftknochen umklebt und bandagiert und alles, damit die dieses Gewicht überhaupt tragen können. Weil ich meine, wenn du so einen riesen Teil anhast, total schwer.
Ach, weißt du, Träume sind unterschiedlich und sind alle legitim. Aber total. Ich glaube, dass manche Braut sich nicht im Klaren ist, welchen Faktor, also welche Bedeutung der Faktor Ergonomie und Bequemlichkeit hat. Mhm. Wobei, mittlerweile hat sich es, glaube ich, rumgesprochen, dass ein Reifrock eine Herausforderung ist.
Ja, aber auch bei Ärmeln ist schon, wie du sagst, ne? Da gibt es schon auch viele Kleider, in denen du die Arme kaum hochbekommst oder eben mal jemanden umarmen kannst, weil du im Laden dann halt doch oft nur auf dem Hocker stehst, geradeaus ins Spiegel guckst und
da kommt wenn dann
keiner Spiel. Sagt, genau, wenn dann eben keiner sagt, mach doch mal gerade so, dann die Arme nach vorn, dann wird das eben auch vergessen.
Das ist das, was wir oft sagen. Wir sagen dann, magst du mal vielleicht deine Mama oder Schwester oder einen deiner Begleiter umarmen oder setz dich mal hin, dann schieben wir auch den Spiegel hin, wir haben so einen Rollspiegel. Damit die Braut auch gucken kann, weißt du, wie sieht das Kleid aus? Stechen ihr die Korsagenstäbchen ins Kinn, wenn sie sitzt?
Rutscht alles hoch,
genau. Und das machen wir schon. Oder auch der Hüpftest. Bleiben die Möppis drin? Wir erinnern uns. Ja. Hast du gehört, unsere Episode? Sind die Möppis schon drin? Ja, okay. Also fehlende Möppis. Wir überlegen schon, T-Shirts zu machen. Okay. Man könnte das allerdings missverstehen. Also denk mir noch drüber nach. Also ich finde, das perfekte Kleid ist ein Kleid, nun hatte ich derer ja schon mehrere, ist ein Kleid, in dem man sich wohlfühlt, dass man nicht mehr ausziehen mag, dass man gerne anfasst und indem man sich gerne anschaut und auch, was vielen Bräuten gar nicht klar ist, indem man sich auch neben diesem Mann sieht. Mhm. Also ich hatte Brautkleider im Leben an, also nicht zur Hochzeit, sondern bei den Anproben, wo ich gesagt habe, sehen sensationell aus, sind toll, aber da passt das Accessoire des Bräutigams dann eigentlich wirklich gut dazu.
Okay.
Ja. Und das finde ich, das sind so die Faktoren für ein perfektes Kleid. Also, das auch ergonomisch ist, wo du viel mitmachen kannst. Ja, und wir haben natürlich nur solche. Ist klar, ne?
Ja.
Gibt es für dich beim Brautkleid-Design No-Gos?
Ja.
Erzähl mir davon.
Darf ich das so sagen? Weil da gibt es so viele Kleider von im Moment. Ich hasse diese Polster, die man sieht. Ich habe nichts gegen Polster im Kleid, aber ich hasse es, wenn ich mir ein Bild angucke und ich sehe nur Polster.
Ja,
oder sie haben dann probiert, auf diese Polster irgendwie spitze zu machen, aber halt auch wirklich nur auf diese Polster, wo ich dann denke, das ist nicht schön. Das
sieht
muss
aus
einfach,
wie zwei Augen, ne?
Ja, man kann da natürlich schon auch spitze drauf machen, das haben wir ja auch teilweise, aber es muss halt einfach aus dem Entwurf kommt. Das darf nicht nur so zack da drauf sein, sondern das muss aus dem Entwurf so irgendwo rauswachsen sozusagen. Ja. Ne? Dass das irgendwie harmonisch ist, dann kann ich auch spitze über dem Polster legen, aber wenn man diese Polster ständig sieht, dann denke ich immer, meine Güte.
Ich finde das auch schwierig. Also das trübt manchmal auch meinen Genuss, wenn ich ein Brautkleid angucke. Und ich meine, wie schaust du deine Braut an? Du hast ja eine Dramaturgie, du schaust eine Braut ins Gesicht, dann schaust du ihr auf die Schultern und dann schaust du ihr auf den Oberkörper. Und dann, wenn du dann so plopp, plopp diese Möppi-Cups hast, da denke ich, weißt du, und wenn die dann so leuchten, weißt du, so plopp, plopp, das finde ich auch nicht schön. Es gibt Kleider, also wer das super kann, ist die Corinna. Die kann das, die kriegt die immer irgendwie so gut versorgt, dass die unsichtbar werden.
Ja, genau, aber so muss es ja sein.
Genau. Und es gibt auch Kleider, bei denen, sag ich, das kann man unterfüttern. Oder du könntest eine Corsage, also eine Unterwäsche-Corsage, eine ganz schlichte, gibt es ja auch von einem Hersteller eine, die wirklich sehr, sehr schön, sehr bequem, sehr leicht ist. Mhm. Wir haben auch Corsagen, die man als Corsage tragen könnte oder unter so ein Kleid.
Ja.
Da finde ich es dann auch, aber wenn ich diese Pling, Pling sehe, das finde ich dann auch nicht schön. Aber erzähl mir noch mehr, No-Gos, komm, wir sind ja auch so nur.
Viel mehr habe ich jetzt gar nicht.
Echt?
Das ist ein, ja, hauptsächlich schon.
Also ich finde, das hatten wir ja auch breit getreten in der Sexy-Episode, wenn ein Kleid so sexy ist, dass das wirklich der beherrschende Faktor ist. Das finde ich schwierig. Also wenn du kaum weißt, wie du dich hinsetzen sollst, wie du dich vorbeugen sollst, wie du dich bewegen sollst und wenn der wirklich 90% der Zweck des Kleides ist, deine erotische Ausstrahlung zu unterstützen, das ist dann auch nicht meins. Weißt du, ich sag mal, selbst wenn du perfekt gewachsen bist, du hast mir mal ein Bild geschickt, erinnerst du dich von einer Braut, perfekt gewachsen und die war nur so in so Spitze eingehüllt, die an den strategischen Punkten drüber war. Da haben wir uns lange drüber unterhalten, da war ich so hin und her gerissen zwischen, finde ich's cool oder finde ich's peinlich. Ich habe mich bis heute noch nicht entschieden, ich habe das Foto noch.
Nee, das stimmt, das ist schon schwierig. Ich hatte jetzt auch wieder ein Bild gesehen, die hatte quasi hinten im Rücken, also es war ein sehr durchsichtiges Kleid und hinten im Rücken direkt über die Po-Ritze sozusagen war dann nur so ein Spitzenornament lief dann da drüber und du wusstest aber ja logischerweise, wo die Po-Ritze langläuft, weil das eben genau nur dieses Stück Spitze bedeckte das. Das wäre mir jetzt auch zu viel und gehört auch nicht so richtig auf eine Hochzeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Verwandtschaft wäre da und ich würde so ein Kleid tragen.
Ja gut, wenn du jetzt im horizontalen Gewerbe bist lädst Freunde und Kunden ein.
Okay. Doris.
Ja, okay.
Ich bitte dich.
Ja, also das hat keiner gehört. Nee, aber No-Gos, also da habe ich wirklich lang drüber nachgedacht. Ich bin da hin und her gerissen, Kerstin, zwischen Träume sind vielfältig und legitim. Und zwischen, wenn du als Braut wüsstest, was ich weiß, dann würdest du vielleicht dieses Kleid nicht wählen, weil unergonomisch sieht, wenn du dich still verhältst, super aus mit dem Moment, wo du dich bewegst, schwubbelt alles rum. Also das sind so Dinge, wo ich sage, habe ich nach 9 Jahren Brautladen meine Meinung noch nicht abschließend gebildet. Aber da habe ich ja noch Zeit. Würdest du, wenn du, also jetzt bist du glücklich verheiratet, wie ich zufällig weiß. Ich kenne ja auch den Gatten. Sehr charmant. Ich kann mich erinnern, wie wir in Barcelona gemeinsam unterwegs waren.
Ohne mich.
Ohne dich, genau.
Ich habe da also, dazu zu sagen.
Ja, genau. Ja, wir haben natürlich nur dauernd von dir gesprochen und haben also gemeinsam geweint, auch in den vielen Restaurants, wo wir gemeinsam waren.
Ja, die
waren.
Fotos sahen dann auch
genau,
aus. Ja.
Also es war tragisch. Jedenfalls, was mich auch nochmal interessiert ist, würdest du dir ein eigenes Brautkleid entwerfen, wenn du jetzt heiraten würdest?
Nein, das darf man nicht, das bringt Unglück.
Bist du echt abergläubisch?
Tatsächlich eigentlich, ich weiß nicht, eigentlich nicht so sehr.
Also ich kenne dich ja eigentlich als jetzt nicht unbedingt als den Heiterdei-Typen.
Das ist schon so, aber normalerweise, also naja, ich hatte das damals ja schon überlegt, als wir geheiratet haben, aber dann waren halt so 2-3 Leute, die irgendwie meinten, das kannst du nicht machen, das bringt Unglück und so. Und dann habe ich halt gesagt, nee, dann lassen wir das. Und
würdest du nicht machen?
Nee, würde ich nicht machen. Aber ich glaube, das würde mich tatsächlich auch stressen irgendwie.
Ja,
also das ist ja so, also man arbeitet ja für andere Leute doch anders als für sich selbst. Also ich bin dann ja auch, also wenn ich zum Beispiel für die Kinder was nähe, auch durchaus tendiert sie einfach auf den Boden auf den Stoff zu legen, mit dem Stift drumherum zu malen und das Ganze auszuschneiden und zusammenzunähen und zu sagen, das passt schon. Würde ich jetzt für eine Braut tatsächlich so nicht machen.
Liebe Braut, leg dich hier bei Kisue auf den Boden. Kerstin, hol schon mal die Schale rein.
Wie gesagt, für sich selbst arbeitet man doch ein bisschen anders und ich weiß nicht, ob es so gut wäre. Es würde mich stressen. Ich wüsste, ich wäre bis zur letzten Minute beschäftigt. Wahrscheinlich würde ich noch vor der Kirche irgendwo schnell noch einen Knopf annähen oder irgendwas. Also ich ist, glaube ich, nicht so sinnvoll.
Ich verstehe, was
vielleicht gibt es auch deswegen den Aberglauben. Vielleicht ist der gar nicht wirklich, dass da was Schlimmes passiert. Man will nur den Stress von den Bräuten wegnehmen, sich das selber zu machen.
Das ist ein guter Gedanke, der gefällt mir gut. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Was würdest du tun, wenn du ein Brautkleid bräuchtest?
Also ich habe ja jetzt genug.
Ja, Moment, wir haben gesagt, nicht das eigene.
Ey, das stimmt. Naja, gut, ich habe ja zum Glück genug.
Ja, das habe ich damals auch gesagt.
Mädels im Atelier, die nähen können und auch wesentlich besser nähen können als ich.
Und da würdest du sagen, Mädels machen Entwurf und ich sehe das dann an. Kerstin, du weißt doch, also jetzt...
So,
jetzt
ich könnte mich ja überhaupt nicht entscheiden, da fängt das Drama ja wahrscheinlich schon an, weil ich ja natürlich, wenn man jeden Tag damit zu tun hat, so vieles gut findet, ne? Auch so viele Richtungen.
Ich erinnere mich. Erinnerst du dich auch?
Ja. Hm?
Ich erinnere mich, das war echt a pain in the ass, wie der Amerikaner sagen würde.
Also.
Und es ist ja nicht so, weißt du, bei mir haben sie alle gesagt, so, ja, ist ja ganz einfach für dich, du gehst da einfach ans Regal und holst eins raus. Und, genau. War so nicht, wie wir beide wissen. Ne? Jetzt habe ich, wenn ich so nach rechts gucke, sehe ich die Kollektion, die neue. Was ist da dein Lieblingsstück? Gibt's eins?
Ach, da sind wir ja wieder bei dem Ding.
Lieblingsstück. Ja, Mensch, ich piesacke dich heute.
Lieblingsstück, das ist ganz schwierig.
Das ist so wie alles Babys, ne?
Mhm. Schon irgendwie alles Babys, ja. Und wir haben dieses Jahr so viele schöne Sachen dabei. Es gibt so eine ganz tolle Seiden-Viskose-Mischung, die ist so weich, würde mir am liebsten Kopfkissen draus machen.
Kann ich eins bekommen?
Kopfkissen?
Ja, wir sind schon seit langem befreundet. Ich finde, du bist mir was schuldig.
Dann haben wir so ein ganz...
Ist alles eine Frage des Preises, Kerstin. Ne?
Ja, klar. Ja.
Und wie wir schon gehört haben, kaufst du ja immer die Schnäppchenmaterialien ein.
Ja, so ist das.
Nach dem Motto, das Kopfkissen, dein Gehalt von letzten Monat.
Ja, aber der ist echt toll. Und dann haben wir so einen papierigen Stoff dabei, der ist irgendwie auch total irre. Das Kleid finde ich auch großartig. Da kann man so eine richtig tolle Schleife drum machen, die so ein bisschen Stand hat. So ein bisschen 80s-90s-Feeling.
Ich bin ja meine sind hergerissen.
Ich glaube, welches Teil ich mir auf jeden Fall für mich selber mache, wird der Leopardenpullover sein.
Den muss ich nachher nochmal genau in einem Schein nehmen.
Weil wir haben jetzt das Leopardenmuster überall drin. Das ist ja mal sehr cool
Wild
für Braut.
Thing.
Genau.
You make my heart sing.
Genau, siehst du? Und ich denke, den Pullover...
Wir verstehen uns nicht umsonst so gut.
Ja. Da ich ja nicht jeden Tag im Brautkleid rumlaufen kann, wird es dann wahrscheinlich der Pullover werden.
Ein Pullover. Gibt es jemanden, für den du gerne mal ein Brautkleid entwerfen würdest, wo du sagen würdest, Mensch, die Frau inspiriert mich oder die hat die Gestalt oder die Optik oder das Charisma und da würde ich so wahnsinnig gerne ein Kleid entwerfen für.
Nee.
Echt also, nicht?
Nee, bei sowas bin ich auch ganz schlecht. Ich kenne ja immer keine Schauspieler oder irgendwas. Ich habe damit nicht so viel.
Lady Gaga?
Nee. Nee, das wäre jetzt nicht so mein...
Fleisch dran, ne?
Also ich meine, wo wir ja verdammt nah dran waren, war bei dem Meghan Markle-Kleid. Da haben wir ja quasi exakt den Entwurf gemacht. Den habe ich ja dann gepostet, als sie noch im Auto saß und man noch nichts vom Kleid gesehen hat. Und dann stieg sie aus und ich dachte, hä, das ist doch unser Kleid eigentlich.
Am Abend oder zwei Abende vorher hatte ich ein Interview mit Stadtkind Stuttgart und da ging es auch, die Kollegin hatte mehrere Brautläden oder mehrere Brautfirmen Feen interviewt. Und ich habe dann auch gesagt, mich also öffentlich bekannt, habe gesagt, ah, ich kann mir vorstellen, die hat so irgendwie so ein bisschen Audrey Hepburn-Style. Und ich kann mir vorstellen, etwas mit Ärmeln, so ein bisschen weitere Schultern, also so ein bisschen Richtung Off-Shoulder und so im Stil von Givenchy. So, dann waren wir in einem Wellnesshotel an dem Wochenende und ich zu meinem Mann so, ich muss ganz schnell aus der Massage raus, ich muss das Kleid sehen, ich muss pünktlich da sein. Rannte also im Bademantel ins Hotelzimmer, machte den Fernseher an und was passiert? Meghan Markle steigt aus in einem Entwurf von Givenchy und ich sagte, ja! Und da habe ich nur gedacht, Notnall, du dämliche Kuh, hättest du mal gewettet, wärst du ja.
Wärst du jetzt so groß dafür?
Ja, genau. Also die Engländer, die hätten, also da hätte ich, ja, wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen. Kerstin, da waren wir gerade bei dem Leopardenpulli. Mhm. Da möchte ich doch gerne mehr wissen. Du hast also gezeigt, dass man auch im Pulli zum Altar schreiten darf. Haben die klassischen Brautkleider bald ausgedient?
Nee, das glaube ich nicht. Wir kommen ja auch so langsam wieder mehr in die Richtung zu mehr Volumen und auch Corsagenkleider.
Modern Princess meinst du?
Kommen wieder, ja. Mhm.
Wirst du jeden Corsagenkleid mit mehr Volumen machen?
Haben wir doch schon gehabt. Ist zwar jetzt schon wieder 12 Jahre her wahrscheinlich, aber...
In der Mode sind es ja mehrere Generationen, ja, ne?
Aber wir haben schon auch Taftkleider gehabt und Corsagenkleider und so. Und ich muss auch sagen, es gibt auch Figurtypen, wo das einfach...
Super ist.
Toll ist. Ja. Also wo das einfach wirklich das sinnvollste Kleid ist, sozusagen, absolut, um aus der Figur das Beste rauszuholen. Also ich bin da gar nicht abgeneigt gegen. Also das ist, ja.
Ja, das hat schon was. Also ja. Ich fand die letzten Jahre, wo es nur fließend, spitze, zart, das finde ich toll. Aber mir hat das schon gefehlt, dass auch, weißt du, manche Statur braucht irgendwie ein bisschen Handfestes und auch nicht jede, das geht auch nicht um schlanke Braut, nicht ganz so schlanke Braut, sondern manche, zu mancher Braut passt einfach das Fließende und ganz zart Spitzige nicht. Und der Witz ist, ich habe tatsächlich ein paar Bräute, die bei mir im Vorgespräch gesagt haben, bitte, ich möchte ein Kleid ohne jegliche Spitze. Mhm. Finde ich, also den ganz clean schick, das finde ich, also mir kommt das entgegen, dass das auch kommt oder dass es schon da ist, ist schon da,
ja.
Weil ich finde, das macht das Ganze noch ein bisschen vielfältiger, weil Vintage, Boho, Spitze, tolle Sache, aber das kann nicht alles gewesen sein.
Ja.
Genau, also jetzt bist du Brautmodendesignerin aus Passion und seit langer Zeit. Mhm. Was ist das, was du daran am meisten liebst?
Oh, das ist gar nicht so leicht. Das sind viele Sachen. Ich finde vor allen Dingen schön, dass die Bräute das mit so einem Bewusstsein aussuchen. Also das ist halt, du entwirfst was und es gibt sich jemand wirklich Mühe beim Aussuchen. Also für welches Kleid entscheide ich mich? Und es wird so auf jedes Detail gedacht. Wenn du an, weiß ich nicht, ein normales Sommerkleid denkst, ja, das kaufst du und... Wenn du es dann halt doch nie anziehst, weil es ein Fehlkauf war, dann bleibt es halt im Schrank hängen und man ärgert sich kurz. Aber es wird halt nie so bewusst eingekauft. Also ich meine, wann geht man sonst mit 2, 3 Leuten Begleitung? Wann sagt man sonst, ich muss noch mal drüber schlafen, ob ich es kaufe oder
das
nicht?
Das mag ich besonders.
Weißt du, so, das sind so Sachen, wo ich denke, das ist so eine... an sich irgendwie auch eine Wertschätzung fürs Design und für die Arbeit, die wir da machen, dass es eben so ganz bewusst angeguckt wird. Oft wird ja wirklich jede Naht von den Müttern auf dem Sofa angeguckt, ob das auch wirklich gut genäht ist und so. Das würdest du ja nie mit deinem ganz normalen Oberteil von sonst wem machen.
Ne?
Dann nimmst du das mit und dann ist fertig. Das finde ich einfach sehr schön. Und das ist halt so ein... Das ist halt so ein Kleidungsstück für die Ewigkeit, ne? Mhm. Das ist halt so ein besonderer Moment und das hat man irgendwie immer in Erinnerung. Und ich gucke mir ja auch gern die Hochzeitsfotos von meiner Familie an und so. Und also das ist einfach so, man ist so Teil oder man kann halt was Schönes machen für jemanden, der eben so einen ganz besonderen Tag da hat. Das finde ich irgendwie auch voll schön, dass man da so...
Das finde ich auch. Also ich sage immer, wir liefern das kleine oder aber feine Puzzlestück zum Gesamtbild deiner Hochzeit. Und das ist schon immer Freude und Ehre, weil Das ist so ein klitzekleines Stückchen Unsterblichkeit, was du da hast mit diesem Brautkleid, weil das ist das Kleidungsstück, an das du dich auch immer erinnern wirst.
Ja.
Da sind wir ja nicht anders, weißt du, da sind wir auch in der Beratung. Wir sind ja das deine rechte Hand quasi, wenn wir die Braut dazu begleiten zu einem Kleid. Und das ist auch schon das, was uns beflügelt und auch brennen lässt, muss ich echt sagen.
Ja.
Das war ein wunderbares Schlusswort für diese Episode, Kerstin. War doch jetzt gar nicht so schlimm, oder?
Nee, geht schon. Nein, hat Spaß gemacht.
Ach Mensch, wir kennen uns so lange.
Ich
habe da noch ein paar Sachen im Köcher.
Und wir reden ja auch sonst immer über Brautmode. Ist ja nicht so.
Ich glaube, wir sollen uns angeblich 2011 mal über was anderes unterhalten.
Echt?
Ja. Und 2014. Ich glaube, in Barcelona waren wir mal, weißt du, da, wo wir die Tapas gegessen haben, da haben wir über das Essen geredet. Okay. Das andere Thema. Kerstin, ganz lieben Dank und
danke,
ich
auch.
Freue mich schon auch auf die nächste Episode, die wir gemeinsam machen werden. Du entgehst mir nicht, weil da gibt es so viele Dinge, die ich gerne noch von dir wissen möchte oder die ich schon von dir weiß, aber gerne noch mal hören möchte.
Ich bin gespannt.
Na, dann hören wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Best.